Du hast mich angesteckt.
Ja, irgendwie haben wir das geschafft über das Internet. Das ja, wird ja immer krasser, das Internet. Jetzt kann man die Leute schon hier mit... das ging schon immer, ne? Viren konnte man schon immer über das Internet schicken.
Ja, exakt, Viren wurden immer über das Internet übertragen. Auf jeden Fall hast du mich angesteckt. Heute bin ich hier am Durchhängen.
Ja.
Ein bisschen starke Erkältung. So, also Männergrippe sozusagen.
Oh Gott,
Tod.
Oh Gott.
Aber die Nase läuft halt so ein bisschen.
Okay.
Und die Stimme ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Hört man vielleicht auch.
Ja, hört man. Ich höre mich.
Ja,
aber ich bin auch noch nicht ganz auf dem Damm. Also, das ist, ich hab wirklich die Erkältung meines Lebens hinter mir. Ne? Erst war ich krank, hatte Grippe und danach noch so eine richtig eklige Nasennebenhöhlenentzündung.
Also gefühlt würde ich sagen, kommt bei mir gerade dasselbe.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wo das endet. So. Also direkt nach dem Podcast hier zur Apotheke.
Ja, ich hab sogar Antibiotikum und so bekommen, also so heftigen Shit.
Okay, krass.
Ja.
Du musst mich heute durch die Sendung schleppen.
Ist kein Problem.
Ja,
ein anderer fehlt sogar auch noch. Wir sind richtig schon wieder dünn besetzt. Ja, Basti ist auch nicht dabei.
Nee, ja. Basti, der macht Urlaub.
Macht Urlaub, ne? Darf man das sagen? Darf man sagen, oder? Der macht in Polen, ne?
Der macht in Polen Urlaub, glaube ich.
Genau. Ja.
Ja, so Verwandte besuchen oder so ist das, glaube ich.
Ach so, okay.
In die Richtung geht das. Oder Verwandte seiner Frau, irgendwie sowas.
Ja, okay. Genau. Ich dachte schon, in Polen Urlaub machen und kommt mit einem neuen BMW nach Hause oder so.
Ja, aber die Art von Witzen ist doch schon seit den 90ern out, oder?
Ja, wir machen heute ist die große 90er-Retro-Show mit guten Witzen aus den 90ern. Ja, ich bin ein bisschen, muss ich sagen, ich finde es schade, dass wir jetzt alle so krank sind und nicht da sind, weil so ein bisschen hatte ich Bock, den Podcast jetzt so aufs Next Level zu bringen und ich merke, wie wir so ein bisschen gerade ausgebremst werden. Das finde ich ein bisschen schade, aber es kommt, aber...
Ja, wir haben auch Urlaubszeit jetzt, ne? So Mitte Juli, ich mache noch 2 Folgen hier nach dieser und dann bin ich erstmal im Urlaub so und dann, ich glaube so ab September sind wir alle wieder am Start, also richtig voll am Start.
Okay.
Oder bist du auch noch im Urlaubsziel?
Ja, klar, Urlaub ist mein zweiter Vorname. Warte, ich bin, oh Gott, ich vergesse das immer wieder. Mein Bruder schleppt mich irgendwann, ich glaube sogar, das könnte zu der Zeit sein, wo du auch im Urlaub bist. Da fahre ich an die Atlantikküste, Frankreich, an den Strand, wo man angeblich sehr gut surfen kann, also Wellenreiten.
Ah, cool. Ja, ich fahre auch nach Frankreich, unter anderem.
Südfrankreich. Ja, ich bin noch nie Wellen geritten. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Also wenn ich es ausprobieren will, muss ich mir wahrscheinlich ein Neopren ausleihen und ein Surfbrett. Ich weiß nicht, ob ich das kann, ob ich dazu motorisch so in der Lage bin, aber so Bock drauf habe ich schon.
Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Wollen wir uns eben noch kurz vorstellen für die neuen Hörer und dann loslegen?
Sehr gerne.
Ja, wer bist du denn?
Ich bin Sinan Kurtuluş. Ich bin unter dem Artistnamen Tavengo unterwegs und betreibe die schöne Internetseite futorial.de sowie den YouTube-Kanal. youtube.com/futorial, wo es weitestgehend um Musikproduktion geht, um Raumakustik, um DJ-Equipment und so weiter. Ja, und mache unter anderem mit euch Nordlichtern hier den schönen Podcast Die Klangküche. Und wer bist du?
Ja. Ich bin Sebastian von danschatz.de. Und ich bin auch DJ, als DJ unterwegs, Marc van Damme und Kalmani & Gray, so mein Hauptprojekt zurzeit. Und die beiden Namen könnt ihr euch vielleicht ein bisschen merken, weil ich glaube, unser erstes Thema dreht sich unter anderem auch darum.
Ja, wir haben in der Facebook-Gruppe war eine Frage oder ein Vorschlag für eine Diskussion.
Genau, aber fahr doch mal eben Musik ab und dann legen wir los, würde ich sagen.
Das ist eine gute Idee.
Ein Podcast mit Geschmack. Die Klangküche.
Die
Ja, also bei Facebook hat der liebe Simon, einen Themenvorschlag gehabt. Soll ich den einfach mal gerade vorlesen?
Ja, mach das doch mal
bitte. Mich würde echt so interessieren, wie sich eure Musik im Laufe der Jahre nach eurer Sicht verändert hat. Sebastian hat Bastian van Schild gemacht. Sebastian, also jetzt du, hat Marc van Damme gemacht. Und Sinan ist als Sinan K. und Gimbal und Sinan unterwegs gewesen. Ich kenne all diese Künstlernamen schon von damals und den, Moment. Und den einen oder anderen Song kannte er, bevor er jetzt quasi uns so in Person kannte. Wann kam der Punkt und was war der Auslöser, den Namen zu ändern? Ja, also die Frage letztlich, ich möchte es mal zusammenfassen. Wir haben alle unsere Namen irgendwie mal im Laufe der Zeit geändert. Wir haben so geändert, was wir gemacht haben. Wieso? Warum? Was waren das für Erkenntnisse? Warum ist das so passiert?
Ja.
Ja, hast du eigentlich komplett als Solo angefangen oder war es von Anfang an Marc van Damme mit Alex Megan oder Alex M?
Genau, wir haben uns, also der Alex und ich, haben uns irgendwie Anfang der 2000er kennengelernt und dann haben wir angefangen, gemeinsam Musik zu machen und irgendwann hatten wir dann den ersten Remix oder so, war das glaube ich, fertig, der dann auf Vinyl kommen sollte und dann mussten wir uns halt auch einen Namen überlegen und dann haben wir uns einfach Alex M. vs. Marc van Damme genannt. Und das haben wir einfach so beibehalten. Wir haben das mal einmal leicht variiert noch. Wir haben Alex M. and Marc van Damme gemacht. Also dieses Versus weg. Mhm. Aber das war einfach nur so.
Das war damals so, ne?
Ja, genau. Also wir haben halt angefangen, Dance-Musik zu machen. So Anfang der 2000er. Was war da so gerade in? Irgendwie so Silver oder sowas, ne? Mhm. So die Richtung war das. Und dann hat man so... Oder so Dance-Trance war das irgendwie, ne?
Ja.
Und ich glaube 2004 hatten wir unsere erste Single-Veröffentlichung gehabt unter dem Projekt auf Mental Madness. Und das war, glaube ich, die Techno-Disco.
Ah, okay.
Und ja, das war so auch Hands-Up-Hochzeit, ne? So 2004, 2005, vielleicht noch 2006. Da haben wir ein paar Singles dann gemacht. Und ja, irgendwann hast du dann auch vielleicht mal als Produzent Lust, neue Musik zu machen, also neue Musikrichtung so, ne? Und dann ist es halt, liegt dann halt so in der Natur der Sache, dass es schwierig ist, unter dem Namen weiterzumachen, den alle mit einem bestimmten Genre zuordnen sozusagen. Mhm. Und dann gehst du halt hin und überlegst dir halt ein neues Projekt aus.
Ja.
Denkst halt ein neues Projekt aus.
Ja. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die Zeiten haben sich geändert.
Das stimmt, ja.
Ja, also mittlerweile ist es so, dass das ist einfach mein Gefühl, dass so Acts sich immer krasser eigentlich als reinen Act vermarkten, als wie sie aussehen, was sie sagen, wie sie posten, was sie, also alles drumherum und die Musik wird irgendwie so, ja, egaler klingt jetzt böse. Das schönere Wort wäre jetzt so variabler. weil ja, man muss ja schon ganz klar sagen, die Sprünge der Genre wurden ja immer krasser jetzt von in letzter Zeit auch. Also da, ja. Du kannst ja jetzt als, weiß ich nicht, Martin Garrix oder so von Pop bis EDM Bombe, machst du, haust du einfach alles unter dem Namen raus. Ich meine, der hat auch ein paar Aliasse so, ne? Aber trotzdem hat er ja irgendwie, ne, Animals ist Martin Garrix und dann irgendwie die letzte, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, diese Pop-Nummer. Also das Problem, in Anführungszeichen, hat sich ja irgendwie auch ein bisschen verändert. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, weil das natürlich auch eine Entwicklung beschreibt, dass eben die Musik so austauschbar wird. Hat man zumindest das Gefühl, dass die Musik teilweise sehr austauschbar wird.
Also da muss ich mal eben ein kleines Veto einlegen.
Okay.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst halt sagen, dass jetzt zum Beispiel ein Hardwell, der macht mittlerweile Big Room EDM, der macht Hardstyle, der macht da vielleicht mal so eine Future-Pop-Nummer oder Future-Bass-Nummer hat er ja gemacht. Mhm. Also das heißt, verschiedene Genres veröffentlicht er. ohne dass er mit diesem Genre meinetwegen groß geworden ist.
Ja.
Aber, und das ist jetzt mein Veto, das machen auch, glaube ich, nur die wirklich ganz Großen im Business.
Okay.
Weil die haben so eine enorme Reichweite, also Martin Garrix, der hat ja schon so einen bekannten Namen gehabt, und warum dann wieder bei Null anfangen?
Klar.
Und der hat dann das Experiment gewagt, und der hat ja auch ein gutes Management im Hintergrund, und dann hat er auf einmal kein Big Room EDM wie Animals mehr gemacht, sondern hat angefangen Popmusik zu machen. Und das hat auch funktioniert so. Und aber ich glaube, auch viele unserer Hörer und auch wir sind alle so kleine Leuchten, und wir haben ja noch überhaupt gar keine großartige Reichweite, also im Vergleich zu denen zumindest. Ja. Da lohnt es sich, neu anzufangen. Und der Fragensteller hat ja auch zum Beispiel Sebastian angefangen. Der Basti hat Bastian van Schielt gemacht, hat da coole Hausmusik gemacht auf Tiger Records. Und dann hat er, also ich spreche jetzt für ihn, hat er irgendwie beschlossen, Deep House Musik zu machen. Und dann hat er ja auch ein neues Projekt
gemacht, ja, genau.
Sebastian. So, und ich glaube, das machen die Leute heute auch noch. Nur die ganz große Champions League, so da,
ja, okay,
kann man beobachten, dass das anders ist.
Ja, da ist der Name letztlich größer als die Musik, also als das
Projekt. Das ist der Name größer, genau. Das, der Markenname ist da größer, als irgendwie der Song überhaupt ein Hit werden könnte.
Sozusagen. Genau, und dann muss man es unter dem Namen quasi auch rausbringen, obwohl man dann vielleicht auch eine sehr große Bandbreite an Fans, also, oder beziehungsweise, du hast dann wahrscheinlich immer so, mit dem einen Release erreichst du mehr die einen Leute und mit dem anderen Release erreichst du mehr die anderen Leute deiner Fans, ne? Also du wirst wahrscheinlich nicht mit jedem, genau, Release alle erreichen, außer jemand also ist einfach nur Martin Garrix als Person-Fan und die Musik ist ihm wirklich egal, aber...
Ja, und das ist auch eigentlich kein neues Phänomen, das gab es früher auch schon.
Okay.
Also mal war es vielleicht erfolgreich, mal nicht. Mir fällt gerade ad hoc ein, in den 90er Jahren gab es diese Gruppe, dieses Musikprojekt aus Schweden, Rednecks.
Ja, ja, weil ja,
so,
Cotton Eye Joe hier.
Cotton Eye Joe, ja, Nummer 1 Hit, so Eurodance-Nummer, mega erfolgreich. Und dann haben die aber doch mal so eine Popballade auf einmal rausgebracht. Wish You Were Here als Follow-up.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Ja, ja, das war so eine richtig getragene Popballade und die war auch auf 1, das hat auch funktioniert. Also da hat einfach auf einmal der Act auch seine Musikrichtung geändert.
Ja, oder, okay, ja.
Fällt mir auch noch ein, auch jetzt aus den 90ern, Dune.
Dune, ja, ja. Also Dune kenne ich als Happy Hardcore, Happy Rave, so. Nicht Hardcore, Rave oder so, ne?
Genau, hier Oliver Fröning war das, der so ein Happy Hardcore Act, ganz viele Hits gehabt mit Hardcore Vibes,
ja.
Can't Stop Raving,
Rainbow. Boah, Can't Stop Raving ist aber, boah, muss in die Playlist, muss in unsere Playlist. Can't Stop Raving, finde ich, ist so eine geile Nummer.
Ja, pack ich jetzt mal rein, weil du das möchtest.
Ja, ey, die ist wirklich, ich finde die Granaten stark. Also da kann ich gleich noch was zu sagen.
Wir haben ja noch eine Rubrik am Ende, wo du dir einen Song aussuchen kannst. Aber ich pack's rein.
Okay. So,
ich packe auch gleich die Rednecks nochmal rein.
Ja.
Und also hat er irgendwie 4, 5 Hits gehabt, alle happy hardcore, alle mega schnell. Und dann auf einmal eine Coverversion von Queen, Who Wants to Live Forever.
Stimmt, das war auch eine Ballade, ne?
War auch eine Popballade, aber richtig ruhig. Hatte überhaupt nichts mehr mit dem Happy Hardcore davor zu tun. Und war seine erfolgreichste Single.
Okay. Ja, also da müssen wir jetzt auch mal über irgendwas Bestimmtes reden. Und zwar, ich weiß jetzt, also so, Dune hat das gemacht, hatte damit angefangen, hat jetzt so Rave-Mucke gemacht und macht dann irgendwann eine Popballade von Queen und wird seine erfolgreichste Nummer. So, ich weiß, aber du kannst nicht in die Köpfe reinschauen. Aber ist das dann so, dass das wirklich auch so irgendwann verselbstständigt sich so ein Projekt und du machst dann halt so eine Nummer, weil es jetzt irgendwie gut passt oder so, ich weiß es nicht. Oder ist das wirklich dann so, dass jemand auch sagt, boah, jetzt, ich habe so viel Rave gemacht, ich habe voll Bock jetzt auf eine Queen-Pop-Balladen-Cover.
Ja, das weiß man nicht. Da müsste man mal den Künstler selber fragen, ob der da Bock drauf hatte, sowas zu machen, oder ob der schon immer großer Queen-Fan war und hatte dann auf einmal die Möglichkeit, den Song zu covern. Oder ob das Label gesagt hat, ich habe keine Ahnung, wer das war, mal Universal oder so damals, ob die gesagt haben, ey, du machst jetzt hier mal eine Ballade, haust du mal rein,
ja.
Brauchen wir sowieso fürs Album und die koppeln wir dann aus und wir denken schon, dass das erfolgreich werden könnte.
Ja.
Also so eine Entscheidung, die dann von der Plattenfirma oder vom Management getroffen wird, statt vom Künstler selber. Alles möglich, bestimmt gibt es auch alle möglichen Konstellationen in der Hinsicht. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es soll ja erstmal nur darum gehen, dass das früher schon passiert ist.
Mhm.
Oder also gibt es hunderte Beispiele mit Sicherheit.
Ja, ja, okay, dann stimmt das schon. Also je mainstreamiger oder größer der Name letztlich in der Breitenmasse wird, desto unterschiedlicher können dann auch mal die Genres sein.
Genau, und wenn du am Anfang stehst, und mit Anfang meine ich jetzt nicht Zeitdauer, sondern wenn dein Act einfach noch keine Sau im Mainstream kennt, mhm. ja, und jetzt... Bastian van Schielt, das kannte eigentlich im Prinzip niemand. Oder Alex Amos, Mark van Damme, das kannte eigentlich auch niemand. Bis auf ein paar Hands-Up-Lover in der Szene so. Aber das ist alles noch nicht relevante Masse, ja?
Ja, gut. Beziehungsweise du hast dann auch schon einfach, so fängt es ja eigentlich vermutlich häufig an, dass du erstmal in einer Szene Fuß fasst, ne? So, und dann wäre es krass gewesen, wenn du jetzt, also ich sag mal, Alex M. und Mark van Damme, da wart ihr ja schon sehr mit dem Hands-Up-Stempel drauf. Also das war ja,
absolut.
Ja, das war ja absolut einfach ein Hands-Up-Thema oder Act. Und wenn du eben diesen Ultra-Erfolg noch gar nicht hattest, dann auf einmal den Wechsel zu bringen, da gebe ich dir dann recht, das ist dann wahrscheinlich krass und dann lohnt es auch einfach nicht, dann machst du lieber ein neues Projekt.
Oder du machst halt ein neues Projekt, das gibt es auch, wenn du zu viele Songs hast, also wenn du gar nicht so viel releasen kannst.
Mhm.
Also der Klassiker ist ja so, du veröffentlichst als Künstler vielleicht 4 bis 6 Singles im Jahr.
Ja.
Und du hast aber jetzt 10 produziert, was machst du dann mit den anderen, die übrig sind?
Ja,
so, dann machst du ein gründest du halt ein neues Projekt. Und dann kommt manchmal vor, dass das neue Projekt erfolgreicher wird als das Hauptprojekt. Und dann wird halt so geswitcht. Ne?
Ja.
Also das war, glaube ich, bei Basti so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Sebastian auf einmal wesentlich erfolgreicher war als Bastian van Schielt. Mhm. Wurde ja dann auch bei Armada gesigned und so. Und dann hat er sich auf einmal auf sein neues Side-Projekt konzentriert.
Mhm.
Das ja, macht das, also diesen Fall gibt es auch.
So, ihr kleinen Spleaser, ich muss an dieser Stelle mich mal aus meinem Urlaub melden, weil ich auch etwas dazu sagen möchte. Leute, das ist ja wunderschön. Ich bin ja richtig schön am Urlaub machen. Bin aber nächste Woche wieder mit am Start. Aber das Thema, es war ein richtig guter Vorschlag. Und ich kann da eigentlich nur so viel zu sagen. Also bei mir war es so, dass es sich mit dem Alter auf jeden Fall geändert hat. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden war. Das werde ich dann im Nachhinein mir via Spotify reinziehen. Aber bei mir war es halt bezüglich des Älterwerdens. Also man entwickelt sich als Musiker, als Musikproduzent entwickelt man sich oder man sollte sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Und irgendwann werden halt andere Genres beziehungsweise andere Titel auch interessant für einen. Und ich wollte einfach mal nach Bastian van Schielt, was ja schon sehr, was heißt harter Sound, aber progressiver Sound war, wollte ich mich einfach mal ein bisschen weiterentwickeln und habe halt angefangen, so ein bisschen smootheren Sound zu basteln. Habe dem Ganzen aber noch keinen Namen gegeben und irgendwann, als dann so eine Nummer fertig war, habe ich dann damals auf Tiger Records, damals auch noch mit Gottfried Engels, Gott habe ihn selig, haben wir dann gesagt, komm, dann nennen wir das Ding Sebastian und war überhaupt nicht im Fokus. Wir brauchten halt einfach einen Namen, weil wenn die Leute jetzt zum Beispiel Bastian van Schielt gehört haben oder im Kopf haben, dann haben sie auch einen bestimmten Sound vor den Augen beziehungsweise im Ohr. Und wenn du dann um die Ecke mit komplett anderem Sound kommst, ist es meistens, wird es nicht angenommen. Wenn du dann natürlich eine gewisse Größe erreicht hast wie ein Martin Garrix oder ein Tiesto, die haben so viel Hörer, die können sich das beziehungsweise müssen sich das auch erlauben, andere Genres zu produzieren und rauszuhauen, weil das einfach Ja, das, die müssen halt mit der Zeit gehen, weil die eine gewisse Größe haben. Da, die können sich das erlauben, aber kleinere Acts, wie es damals mit Bastian van Schiefer oder auch Sebastian oder so, da musst du die Fanbase, die du hast, die deinen Sound im Ohr hat, die musst du halt pflegen. Und deswegen musst du da auch mit dem Namen auch die Mucke machen, die du angefangen hast. Dass du dich in diesem Genre weit bewegen kannst oder solltest, ist klar. Hauptsache, du hast einen gewissen Signature-Sound, ne? Ja, also das würde ich so sagen, so war das bei mir, ne? Und dass dann halt Sebastian van Schiet irgendwann nicht mehr produziert wurde, liegt halt daran, dass Sebastian das Projekt zu viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ja, das ist es so, ne? Aber man sagt niemals nie, vielleicht kommt irgendwann Bastian van Schiet. So ist aber auch egal, Leute. Ihr werdet das Ganze jetzt nochmal richtig schön thematisieren. Ich fahre jetzt richtig schön ins Restaurant, da werde ich mir ein halbes Schwein bestellen. Und werde ordentlich mir den Wanz vollhauen. Aber bin nächste Woche wieder am Start. Ich freue mich tierisch. Ja, ich bin hier weg und macht einfach mal weiter. Hab euch lieb. Ach so, Song für die Playlist. Ja, schicke ich euch per WhatsApp. Da fällt mir auch einer ein. Also, tschö.
Und ich glaube, worauf der Fragensteller auch noch hinaus wollte, ist, also, es ist ja unbestritten, dass Genres haben halt ihre Halbwertszeit, ne? Also ihre Lebensdauer sozusagen.
Ja, zumindest, also vor allem im elektronischen Bereich, ne? Also
ja, man,
ich glaube, so ganz krass etablierte Genres, die jetzt irgendwie seit, weiß ich nicht, 30 Jahren da sind, die werden wahrscheinlich sich nicht mehr stark ändern, aber elektronische Genres leben ja letztlich auch so ein bisschen von der Innovation, ne?
Also, aber hallo, also guck dir doch mal das Rock-Genre an, also in den 70ern, 80ern und so, das war, oder 60ern, das war jede Single Rockmusik im Prinzip. Und wo sind die heute? Also die finden ja gar nicht mehr statt.
Ja,
Im Mainstream. Also so, keine Ahnung, Aerosmith oder Bon Jovi oder so, die sind ja gar nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Ja.
Und wo die weltweite Hits haben. Also das ändert sich auch. Und Popmusik bleibt immer da, aber die entwickelt sich auch enorm. Also hör dir mal die Popmusik von vor 5 Jahren an, dann vor 10 Jahren und heute.
Ja.
Klingt komplett anders. Die erfinden sich immer wieder neu. Also Genres unterliegen sozusagen einer Halbwertszeit. Also die sind dann da und dann also werden geboren und dann wachsen die langsam. Dann haben sie irgendwann im Peak und dann geht's aber auch wieder ein bisschen runter.
Ja.
Und manche Genres, die sterben komplett weg. Das gibt es. Aber es gibt auch welche, die da bleibt dann so eine Fanbase, so ein harter Kern bleibt dann da, aber das tendiert trotzdem gegen Null sozusagen. Also wie so aus dem Matheunterricht kennt man das vielleicht, so eine Parabel und die tangiert dann irgendwann gegen die X-Achse. Ja? Also gegen das Null halt so, ne? Und du merkst dann, wenn du als Künstler in diesem Genre aktiv bist, so jetzt, okay, jetzt war der Peak und jetzt geht's bergab. Du verkaufst weniger MP3s, die Einnahmen werden geringer und so. Und wenn du dann, gibt es ja auch viele Leute, die davon leben müssen, spätestens dann machen sie sich Gedanken, okay, was könnte der nächste Trend sein? Was gefällt mir persönlich? Springe ich auf diesen Zug auf und wechsel das Genre halt so, ne?
Ja, ich glaube aber auch, was der Simon, der die Frage gestellt hat, worauf er auch so ein bisschen hinaus will, ist, du musst ja immer überlegen, du siehst das gerade aus einer sehr professionellen Sicht. Das ist so der Producer, der hat da was gemacht. Jetzt überlegt er so, okay, es läuft nicht mehr so gut, ich überlege mir was Neues. Im Idealfall haben wir es ja geschafft, mit unserer Musik Menschen zu berühren. Ja, also ihnen irgendwie den Soundtrack of Life mitzugeben. Das wird, also irgendein Song von uns haben sie vielleicht jetzt total, oder von wem anders, total egal, haben sie rauf und runter gehört, der erinnert die an eine gewisse Zeit, sie haben sich mit dem Künstler beschäftigt und so weiter. Und ich glaube, wenn dann so, das ist für viele dann vielleicht auch so, wie soll man das sagen, also hart oder traurig oder so, wenn er dann irgendwann sagt so, ja, das Projekt ist vorbei, wir machen jetzt was anderes, wir haben einen neuen Namen und das wirkt dann so, aber was ist damit? Das ist dann so weg, absolut, ne?
Und okay, ja, das ist manchmal so, da kollidiert die Fanliebe mit dem rationalen Denken des Produzenten so, ziemlich hart, so, das ist auch das, was so der größte Knackspunkt an der ganzen Geschichte vielleicht ist.
Ja.
Also es gibt so den Fall, der Produzent sagt, oh, ich habe jetzt hier 10 Jahre lang dieselbe Musik produziert, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe auch keine Ideen mehr, ich möchte jetzt mal was Neues machen. Das ist so, als wenn du 10 Jahre lang dasselbe Gericht essen musst, ja, beim Essen. Und du bist dann richtig, freust dich richtig, so jetzt mache ich mal was anderes, jetzt kann ich mich mal anders entfalten. Und der Fan sagt aber, what the fuck, was macht der denn auf einmal? Der soll da bleiben, wo er mich 10 Jahre lang mit glücklich gemacht hat und immer noch macht.
Ja.
Und das ist halt so, das kollidiert dann so ein bisschen, ne?
Ja.
Ja, ja. Da also, muss man beide Seiten auch verstehen, finde ich. Also sowohl die Produzentenseite als auch die Fanseite. Und es gibt dann ja hin und wieder, da machen dann noch so der Produzent hat dann das Genre gewechselt und dann macht er irgendwann nochmal für die alten Fans so eine Reminiszenznummer sozusagen. Dann macht er nochmal so ein Ding irgendwie. Verstehst du?
Hm.
Die gibt es auch manchmal. hier V-Knife fallen mir gerade ein.
Ja, ja.
Die haben ja diesen, das ist auch so Big Room Sound, aber richtig kommerziell gute Laune gewesen und so.
Wobei und ich sagen muss, die This Is How We Party fand ich ja extrem geil.
Ja, ja, die meine ich. Da haben sie eine riesen Fanbase mit aufgebaut und dann haben die sich ja auch neu erfunden und haben plötzlich Future Pop und so weiter gemacht.
Okay.
Also komplett was anderes. Und haben dann aber irgendwie, ich glaube, letztes Jahr dann nochmal wieder so eine Nummer rausgehauen wie This Is How We Party oder wie die Lauda.
Mhm.
Aber ich glaube, das hat dann auch in der breiten Masse einfach auch nicht mehr funktioniert. Aber für die Fans dann halt, wie hieß die Nummer dann noch? Muss ich mal eben gucken.
Ja gut, da könnte man jetzt ja nahtlos übergehen in die... ich sag nochmal ganz kurz was zu mir jetzt. Zum Beispiel bei mir war es ja so, ich war ja ganz, ganz lange eigentlich mit Gimbal und Sinan, nannte sich das ja, wo ich mit dem Kumpel Gimbal zusammen die Musik gemacht habe. Dann haben wir irgendwann Tabengo eigentlich als Side-Project so entworfen, einfach nur für Sachen, wo wir gemerkt haben, das passt irgendwie nicht zu Gimbal und Sinan. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey, Tabengo wäre eigentlich saugut für mich als Solo-Act. Und habe dann einfach gesagt, ey, dann mache ich einfach als Sinan alleine Tabengo. Ich hatte auch noch Sinan K einmal, gibt es auch ein Album von vor 2 Jahren noch. Aber da war das Problem noch so wieder mit dem Namen. Es gibt schon einen Sinan K und der macht irgendwie so deutschen Hip-Hop und das ist alles so verwirrend. Und dieses ganze Namensproblem, ne? Deswegen habe ich dann immer gesagt, ey, Tabengo ist wirklich einfach aus marketingtechnischer Sicht wirklich ein guter Name. Und ja, habe dann halt meine aktuellen Releases darunter gemacht. Ich kann ja auch gar nicht so richtig sagen, wie das musikalisch, also eigentlich wollte ich dann auch sagen, so ja, Tabengo soll jetzt so mehr der Elektro-Big-Roomige Sound sein. Aber ich komme auch relativ schnell wieder an dieses Problem, was du eben auch beschrieben hast, dass ich so sage, jetzt habe ich die Nummer gemacht, jetzt die letzte war ja Drop It Dirty, die so ein bisschen Dirty Dutch mäßig angehauchter House ist. Dann ist es aber so, dass bei der nächsten Single ich jetzt auf einmal denke, ey, ich habe total Bock, irgendwie eine Tech House Nummer zu machen oder weiß ich nicht, eine Mumbaton Nummer. Und ich bin halt total variabel von dem, was ich mag. Was alles gemeinsam hat, ist einfach, Mucke mache, auf die ich mal tanzen kann. Das ist halt das, was ich gerne mache. Aber auch da kannst du mal was Ruhigeres geben. Aber ich schaffe es überhaupt gar nicht, völlig konstant mit einem Namen ein einziges Subgenre zu bedienen. Also, auch wenn ich den Mega-Erfolg nicht habe und das, wie wir es eben beschrieben haben, ich mir es vielleicht noch gar nicht so richtig leisten könnte, da so von links nach rechts zu wechseln, aber so richtig schaffe ich es nicht.
Ja. Ja. Vielleicht brauchst du einen Manager, der dich da ein bisschen führt. Aber das eine kommt ja auch erst mit dem anderen. Also du brauchst ja erst Erfolg, um
ja,
irgendwie Management an den Start zu kriegen. Und,
ja, jetzt wollte ich noch was sagen. Und zwar, du hast es gerade gesagt, der Song für die Fans von früher, da kann man ja mal jetzt über die, ich glaube, du findest sie auch richtig klasse, Hashtag Ironie. Hardwell Big Room Never Dies.
Sprechen, ja, aber ich weiß gar nicht, also ist ja keine. Also Hardwell macht ja nur Big Room eigentlich. Der macht ja nur hin und wieder mal andere Sachen. Den würde ich da jetzt gar nicht
einordnen. Also, achso, ich habe die letzten Releases nicht so auf dem Schirm. Ist es schon, reiht sich das nahtlos ein, ja?
Ja, ja, okay. Ja. Das ist jetzt nichts. Ja.
Was sagst du dazu? Eine Nummer, Never, ein Genre-Titel, also so ein Genre mit Never Diced. Und dann
achso, okay. Ja, das passt ja vielleicht noch ein bisschen rein in das Thema. Also ich habe ja, die These ist ja, wenn jemand einen Song rausbringt, der Never Dies, also Punkt, 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 Never Dies heißt, also Hardstyle Never Dies, Hands Up Never Dies, Big Room Never Dies, dann ist meistens der Peak schon überschritten des Genres, also auch schon weit überschritten. Und dann muss man auch vielleicht akzeptieren, dass das jetzt nicht mehr so das große Ding wird, wie es mal war. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Und ich sagte gerade, also es gab auch dieses Hardstyle Never Dies als Schlachtruf. Und Hardstyle hat sich erstaunlicherweise richtig wieder nach vorne gekämpft als Genre. Ja.
Hardstyle war groß, war klein, ist wieder groß. Also es ist nicht komplett wegzukriegen. Ich glaube auch, Hardstyle wird nicht mehr komplett weggehen.
Also komplett, das hängt auch, also ich glaube jetzt, dieser neue Hardstyle-Trend, der jetzt da ist, das hat auch viel mit den Künstlern zu tun. Es kam dann auf einmal, also diese ältere Generation war dann weg und dann kam jetzt diese neue Generation mit Headhunters und wie sie alle heißen da.
Wie hießen die diesen Bus-Train gemacht haben? Sub-Zero Project, so.
Ja. Wie hieß denn noch, es gibt unendlich viele gerade, die richtig, und die machen ja auch diesen Melodic Hardstyle, ne? Also super melodischer Hardstyle in den Breaks und auch in den Drops und können dann auch die Frauen zu tanzen und oder auch hier Randy mit Zombie oder so, wo dann alle mitsingen können und so weiter und so weiter. Also Hardstyle hat gerade echt so wieder so, hat sich nach vorne gekämpft, das ist so die Ausnahme. Bräuchte es in einer, also Innovation und gute Produktion, so die beiden in Kombination, ne? Und dann kann es anscheinend klappen, dass ein Genre doch noch wieder nach vorne kommt, sozusagen.
Also ich sehe gerade, die Big Room Never Dies, die hat jetzt 316.000 Streams auf Spotify.
Seit Freitag, das ist gut.
Das ist gut, ja. Ja, stimmt.
Ja, ich habe sie Samstag auch gespielt.
Okay.
Ja,
ja, ich habe sie mir angehört. Ich muss sagen, ich fand so ein bisschen, ich finde sie so richtig, eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ich finde sie so richtig okay.
Ja, ich finde es auch okay. Also der Lead-Sound und auch die Hookline an sich, super catchy, so bleibt im Ohr. Gefällt echt gut. Und die Nummer hat ja auch nicht diese klassische Big Room Bassdrum, also diese tonale, mächtige Bassdrum auf Fis oder so. Oder
ja,
auf F.
Doch, ein bisschen was anderes, ja.
Ja, das ist ein bisschen anderes. Die ist ein bisschen klubbiger so.
Okay.
Und von daher finde ich das absolut okay. So, haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ich kann mir aber vorstellen, wenn die Big Room Never Dies mit einem anderen Titel und 3 Jahre früher gekommen wäre, wäre das ein Riesending gewesen. So. Dann könnte ich mir vorstellen, also wenn, dann wäre das so ein, hätte ich nochmal richtig ziehen können. Ja, aber kann man spielen. Also, absolut. Tja. Aber ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht, dass man in 3 Monaten noch großartig von der Nummer reden wird. Kann natürlich sein, aber ich kann mir es eher weniger vorstellen. Aber zum Zocken in der Großraumdiskothek ganz okay.
Ja gut, also eins muss man der Nummer ja lassen. Sie bietet durch den Namen natürlich so ein bisschen, Diskussionsstoff, ne? Also das ist ja schon so. Also du kannst die Nummer ja, wenn du die Nummer jetzt einfach nennst, weiß ich nicht, Give Me the Power oder so, ne? Ist das halt wirklich, dann reiht sie sich so nahtlos in die Ende der Big Room Zeit-Tracks ein. Aber so jetzt, ne, Big Room Never Dies, okay, ist halt so eine provokante Aussage.
Ja, und man darf auch nicht unter den Tisch fallen lassen, ist ja nicht nur Hardwell die Nummer, sondern auch Blaster Jacks.
Ah ja, stimmt. Da war ich auch ein bisschen verwundert, wie viele da wieder mitgemacht haben. Blaster Jacks und Mitch Crown, der macht ja wahrscheinlich die Vocals.
Das ist der Vokalist, genau. Ja. Und Blaster Jacks ist ja auch ein riesengroßer Big Room EDM Act. Und die haben auch bestimmt Verlustängste sozusagen, also wenn deren Genre verschwindet.
Ja.
Dann, was machst du? Also es gibt ja auch Dubs. Also ja. Buchstabe D wie BBS, die hatten ja mit Tsunami.
Den Hit überhaupt quasi.
Den Hit, genau, den Big Room Hit überhaupt. Und haben dann ja auch irgendwann angefangen, das Genre zu wechseln und so Future Pop und sowas zu machen.
Ja.
Und gefühlt, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, finden die seitdem in der draußen gar nicht mehr statt. Also klar, die sind noch so ein bisschen auf Festivals, aber ich irgendwie in meiner Wahrnehmung kommen die nicht mehr an. Allerdings, die Musik, die sie jetzt machen, die findet bei Spotify statt. Also da
ja, ich check gerade die Streaming-Zahlen. Also die spielen auf der, also vermonatliche Hörer sind die wie Hardwell, ne?
Genau, also die sind jetzt, das hat sich so verschoben irgendwie. Die sind aus der echten Welt in die Spotify-Welt so verschoben worden und finden ja da jetzt statt. Dasselbe mit Nervo, also die beiden Damen. Genau, die haben auch, die standen eigentlich auch für Big Room, EDM und sowas und den großen Festival-Sound. Und die haben ja auch angefangen, dann Future Bass und Future Pop und so weiter zu machen und haben da auch echt nennenswerte Zahlen auf Spotify. Das liegt einfach daran, weil das Genre ist ja auch vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren oder sowas, ist ja richtig nach oben gekommen, Future Pop, Future Bass. Und die hatten dann alle auch super Produktionen am Start und dann sind die auch in allen Playlisten bei Spotify reingekommen, auch in die richtig großen und so weiter, ne? Und haben da richtig viele Plays gemacht. Ich habe gesehen, Dubs, die haben aber angekündigt, Tsunami 2.0 zu machen, irgendwie sowas.
Oh oh.
Ja.
Ja, vielleicht dann nochmal so den letzten Versuch da irgendwie nochmal mit dem großen Namen, den Tsunami ja doch hat, noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren. Keine Ahnung.
Ja, das, also du merkst bestimmt ja dann auch irgendwann als Act, die Bookings werden weniger. Ja? Mhm. Also du hattest deinen großen Hit und dann kannst du davon auch irgendwie 1, 2, 3 Jahre zehren. So. Aber dann irgendwann werden die Bookings auch weniger. Und dann, was machst du dann halt? Da brauchst du eine neue Strategie, ne?
Mhm.
Und das ist so der Kampf im Musikbusiness, als wenn du da als professioneller Act unterwegs bist, wenn das dein Hauptjob ist, gehört es halt auch dazu, sich immer wieder neu zu erfinden.
Ja, sonst das ist schon,
bleibst du auf der Strecke. Auch wenn das hart für die Fans ist, der Fan möchte, der Hardcore-Fan möchte, dass der immer diesen Tsunami-Sound macht, ja, der Künstler.
Ja.
Aber das funktioniert einfach leider nicht. Der muss sich auch immer neu erfinden.
Also ich bin immer noch der, da kommt mir eine ganz spannende Frage, ne? Das ist ja letztlich wieder das, du wirst jetzt über eine Szene, über ein bestimmtes Genre irgendwie groß, aber das ist jetzt zahlenmäßig und von der Reichweite und so weiter noch nicht in der Liga, dass du davon krass jetzt leben kannst, dass du davon alles finanzieren kannst, also versuchst du dann ja irgendwann so ein bisschen in den mainstreamigeren Bereich zu gehen oder du machst dann so Spotify-friendly Music, ne, damit du die Streams bekommst und so, weil du die vielleicht mit deinem sehr spezifischen Genre nicht bekommen würdest, ne?
Ja.
Und das ist halt natürlich letztlich wieder das Problem, dass du die Finanzierung des Ganzen immer über die Masse halt generierst, ne? Das ist halt ein die meisten Geschäftsmodelle funktionieren ja so, dass du letztlich sagst, okay, das ist alles ganz nett, aber richtig Geld verdienen tun wir erst, wenn es über die Masse geht, ne? Also, das
genau.
So. Und das System oder das Konzept, was dem gegenübersteht, wäre ja dann die Idee des bezahlten Premium-Contents. Also zum Beispiel würden jetzt, sag ich mal, Dubs oder Hardwell oder so, würde jetzt sagen wir mal, Hardwell geht jetzt mit seinem Style voll den Bach hinunter. So, das hört jetzt irgendwie keiner mehr, dieses Big Room. Jetzt könnte er ja, um nochmal auf unser Patreon-Thema anzustoßen, könnte er ja sagen, ey, ich mach einfach eine Patreon-Seite und ich mache weiter das, was meine Hardcore-Fans wollen und dann sind es eben nicht Millionen von Leuten, sondern es sind vielleicht am Ende 20.000 Leute weltweit, die genau das wollen. Ne? Aber diese 20.000 Leute supporten ihn vielleicht direkt, ne? Direkt und nicht über massenhaft Streaming-Zahlen. Und dann wäre das ja ein Konzept, dann könnte es ja sogar sein am Ende, dass er genauso viel Geld macht, mit weniger Leuten, ne?
In der Theorie vielleicht schon, ja, aber ob das in der Praxis funktioniert,
weiß ich nicht. Ich bin mir da manchmal gar nicht so sicher, ob, also wir haben da keine super verlässlichen Zahlen, aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, und da kommen wir gleich zum nächsten Thema, was wir in der Sendung noch besprechen wollen, ob derjenige, der vielleicht mega die Streaming-Zahlen fährt, der vielleicht auf Festivals unterwegs ist, der aber auch einen riesen Apparat an Marketing, an Vermarktung, an allem drum und dran mit sich schleppt, ne? Ob der am Ende wirklich nennenswert mehr verdient als vielleicht einer, der 20.000, 30.000 Hardcore-Fans hat, der für die das Produkt sozusagen sozusagen wie im Direktvertrieb für die produziert, aber halt die Margen halt, also die Bezahlung dadurch ja natürlich viel krasser ist. Also wenn jeder dann irgendwie, weiß ich nicht, sagt, ich finde den Typen so gut, ich zahle dem 5 Euro im Monat, das ist ja was, das kriegst ja. du von einem einzelnen Spotify-User, der aber deine Musik hört, kriegst du niemals 5 Euro im Monat.
Ja, ne? ich weiß, Sinan, aber das, ich bleib dabei, dass in der Theorie könnte es funktionieren, aber mir ist nicht ein Fall aus der Praxis bekannt, wo das funktioniert. Und ich glaube, das ist ein bisschen Wunschdenken.
Ich würde gerne mal wissen, wie...
Das ist so, das ist doch hier, das geht in die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen oder so. Also ich...
Nee, eigentlich nicht. Das ist doch eigentlich eher einfach, dass du direkt für den Content, den du willst, bezahlst.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob das in der Musik, also es gibt doch, ob das in der Praxis funktioniert, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt.
Mir fällt da gar nicht ein, wie heißt nochmal der Artist, der aus Inselbegabung hat, so ein bisschen autistisch, ganz, ganz viele Releases macht, bisschen verrückte Mucke. Moment.
Daniel Kübelberg. Welches Genre denn?
Ja, auch so EDM und so. Moment. Ich finde das gleich.
Ja, also ich bin mir nicht sicher. Das ist ein Modell, so dieses Überspenden. Aber ich weiß nicht, ob das in der Musik funktioniert. Das ist ja schon so, die Praxis sieht so aus. Jemand hat 1 Million Facebook-Follower und 80.000 Twitter-Follower, bringt eine neue Single raus, ja, und schafft es nicht mal, 40 Sales auf iTunes zu generieren.
Aber vielleicht sind das ja keine Hardcore-Fans. Das?
Ja, eben. Also das ist auch, du musst auch erstmal einen Fan dazu bewegen, Hardcore-Fan zu werden und irgendwie monatlich zu sagen, hier hast du 50 Euro, nimm mein Geld und mach irgendwas damit. Also die Schwelle ist so dermaßen hoch, dass das passiert.
Ja, hast du das mitbekommen mit dieser, wie heißt die, Kylie Jenner oder so?
Nee, und ich bin noch nicht fertig. Und so. Wenn du so groß bist wie Hardwell, dann hast du automatisch Hardcore-Fans. Und dann machst du das so, dass du dann monetarisierst du deine Hardcore-Fans so, dass du Merchandising rausbringst. Und zwar T-Shirts verkaufst du dann und so weiter. Lässt es für 5 Euro produzieren und verkaufst es für 19,90 €. Hast riesengroße Margen und da zockst du sozusagen, in Anführungszeichen, deine Hardcore-Fans ab.
Also du meinst einfach, dass die dein Musikding direkt produzieren, passiert nicht?
Nee, direkt sagen, hier hast du Geld und jetzt sozusagen, wie das Label, du kriegst einen Vorschuss und jetzt mach Musik damit, mit diesem Vorschuss. Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ist ein Modell, das in der Theorie vielleicht nett sich anhört, aber in der Praxis nicht funktionieren wird. Überzeugt mich gerne vom Gegenteil.
Ja, letztlich, wir müssen ja endlich bei unserer Klangküche Patreon-Seite an den Start kriegen.
Ja, man darf auch nie vergessen, und das sagt man ja auch nicht umsonst, das Musikbusiness ist so eines der härtesten auf der Welt. Und du hast da jetzt gerade so ein, also die Idee ist halt so ein super romantisches Teil.
Manu, schon wieder romantisch.
Und das wird, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Was ich aber noch sagen wollte, bevor wir vielleicht das Thema wechseln. Ich habe mal die Metapher sozusagen gehört. Irgendwann ist auch die Geschichte eines Genres auserzählt. Mhm. Ja? Also jedes Genre hat so seine großen Hits. Und dann ist es schwierig, da noch die Geschichte weiterzuerzählen. Also im Hands-Up-Bereich gab es eine Explode oder eine Like I Love You oder eine Every Time We Touch von Cascada. Das waren so die großen Hits. Und wie willst du das noch toppen? Da kann nichts mehr kommen. Und dann ist die Geschichte des Hands-Up ist sozusagen auserzählt. Und dann ist es auch manchmal gut zu sagen, okay, jetzt widme ich mich neuen Geschichten oder neuen Sachen, die anders sind. Es ist ja auch so... Wenn du als Künstler, du kannst ja, haben wir vorhin auch erwähnt, nicht 10 Jahre lang den gleichen Sound rausbringen oder das gleiche Lied sozusagen, nur mit leichten Variationen. Wien Ai haben das ja zum Beispiel auch gemacht. Immer die Songs hatten alle dieselbe Länge, alle dieselbe Tonart, alle dasselbe Arrangement. Ja?
Ja, die haben immer das gleiche Projekt genommen, ja.
Genau, und das funktioniert halt oft auch nicht. Das ist so, als wenn du immer denselben Witz erzählst und nur ein oder zwei Wörter von diesem Witz änderst. Aber das wird ja nicht lustiger dadurch. Das wird ja jedes Mal, wenn du das hörst, schlechter und unwitziger. Und nach dem 10. Mal hören, lachst du einfach nicht mehr. Und diese Analogie finde ich auch noch ganz nett so. Also das kann man sich so ungefähr vorstellen.
Also meinst du auch dann, selbst wenn jetzt so ein Hardwell das versuchen würde über direkt Support und so weiter, würde auch nicht funktionieren, weil auch dann irgendwann die Leute sagen, ja, jetzt habe ich es aber auch 5 Jahre gehört, das ist auch einfach nichts Neues, ich supporte nicht mehr. Also das heißt, letztlich muss er
liefern,
den Weg gehen, den alle gehen müssen, dass man sich weiterentwickeln muss, dass man sich verändern muss und so weiter.
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Ich glaube auch, der härteste Hardcore-Fan, also selbst der härteste Vinay-Fan, war nachher ein bisschen genervt, dass die halt immer dasselbe rausbringen.
Das ist witzig. Da gibt es bestimmt dann irgendwann so eine Situation, dass der Fan so sagt, boah, ne, schon wieder so. Und gleichzeitig hätte Vinay dann einen Track rausgebracht in einem anderen Genre, hätte er gleichzeitig gesagt, ey, warum macht ihr denn auf einmal sowas? Also, er wäre so oder so unzufrieden gewesen.
Ja, also im Prinzip ist das ja eine Wette. Also der Künstler wechselt das Genre oder erfindet sich neu. Und sozusagen geht die Wette ein, dass er nochmal einen Hit schafft in diesem neuen Genre.
Mhm.
Und das ist so das Ziel, ne? Also der Big Room EDM Act geht weg von Big Room und macht jetzt Future Pop oder so und hofft, dass er dann in dem Future Pop auch einen Hit macht. Martin Garrix ist es ja zum Beispiel gelungen. Oder auch ein gutes Beispiel, David Guetta, der mittlerweile also komplett andere Musik macht als früher. Oder auch Afrojack, der ja aus dem Dirty Dutch kommt eigentlich. Also
ja.
Und dann auch auf einmal im Pop-Bereich große Hits hatte. So. Und das hat den allen nicht geschadet irgendwie. Ne? Im Gegenteil, sind Legenden geworden. Bei Hardwell, da fehlt noch der Hit. Also Hardwell ist im Club-Bereich und im Festival-Sound und so ist ja gut. Aber diesen Welthit oder so, den hatte er halt noch nicht. Ne?
Also er hat das ja, glaube ich, mal versucht. Da gab es ein paar Lieder, die waren echt saupoppig. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen.
Ja.
Also so ein paar Versuche gab es schon.
Ja, Thinking About You zum Beispiel. Warte mal, packe ich auf unsere Playlist. Und jetzt sehe ich gerade, witzigerweise, eines der meistgestreamten Songs von Hardwell.
Ja gut, aber ich meine, das Phänomen ist halt so. Das haben wir schon rausgefunden. Ne? Spotify ist halt eben nicht...
Also, nichts für Clubmusik.
Ja, das hört da halt. Wird halt nicht viel gehört.
Ja, ich glaube, ich hatte das vor ein paar Ausgaben mal erwähnt, so wenn du die Augen zumachst und Spotify als einen Sound vorstellst, wie hört sich der an? Und der hört sich halt nicht so klubbig an, sondern das ist schon dieses Future Pop und diese hochmoderne Popmusik anno 2018 so, ne?
Ja.
Das haben die irgendwie, so wenn ich mir hier diese Hausfrauen-Radiosender, Radio FFN und wie sie alle heißen, ne? Wenn, machst du die Augen zu und dann hörst du den Sound der 80er und 90er und das Beste von heute. So dieses, du hast aber immer diese Assoziation, das ist so alte, da laufen sau viele alte 80er-Jahre-Songs noch und so, ne? Du hast mit, also ich habe das zumindest so, du machst die Augen zu und dann verbindest du das, kannst das verknüpfen irgendwie mit dem Sound und da ist Spotify halt ganz hochmodern sozusagen und offensichtlich belohnen die das auch, wenn du da irgendwie so hochmoderne Popmusik machst, dann schwimmst du vorne mit dabei.
Es ist witzig, ne? Weil eigentlich muss man ja sagen, Spotify, man dachte jetzt so, hey, cool, Streaming, Music on Demand und so und kein Radio mehr, die Leute hören das, was sie wollen und so, aber eigentlich stimmt es überhaupt nicht. Spotify ist einfach ein weiterer Radiosender geworden, oder? Also so jetzt in der Gesamtheit betrachtet.
Muss ich mal kurz drüber nachdenken.
Weil ich glaube, die meisten Leute, also das merke ich auch selber, ich finde, es ist halt so, seine eigene Musik zusammenstellen, ja, seine eigene, so suchen, neue Acts rausfinden, anhören und so, das ist ja voll der Job, ja.
Das, aber den nimmt Spotify dir ab, also die haben ja die ganzen automatisierten Playlisten für dich und so weiter.
Genau, das heißt, aber im Endeffekt sind die eigentlich auch einfach nur ein Radiosender geworden. Ne? Ein bisschen mit unfassbar vielen Sendern, aber im Grunde ist es ein Radiosender.
Also du hast vollkommen recht, das ist ein Radiosender und beim Radiosender, da macht irgendwie jemand Marktforschung, da wird sich einmal im Jahr in die Fußgängerzone gestellt, da werden dann 1000 Leute gefragt und das ist dann die Datenbasis, mit der die arbeiten. Also super grob, wenn man
das sieht. Ja, genau, und Spotify macht und Spotify das jetzt mit Algorithmen.
Die machen ein Mikro, also bis ins kleinste Detail können die genau sagen, wie dein Musikgeschmack ist. Zumindest versuchen sie es mit Algorithmen und eigentlich ist das genau dasselbe, bloß halt sehr viel detaillierter und feiner aufgelöst. Ja. Ja, aber dann hast du recht. Also du, ich glaube so die meisten Leute, die machen ihr Spotify an und dann die Playlist, also die automatische Playlist, die für die zugeschnitten ist und dann fährst du los Auto oder gehst los joggen oder so.
Ja, ja, weil das ist so eine, das war halt immer schon so eine Vorstellung, dass man so gedacht hat, ey, ich will gar nicht, dass man mir das einfach vorschreibt, ich will aussuchen können und so. Das ist aber auch nur so eine, so man denkt, dass man das wirklich will, aber eigentlich will der Mensch das gar nicht, weil Entscheidungen treffen ist total anstrengend. Und wenn du bei jedem neuen Song, den du jetzt hörst, den nächsten Song, den du hören willst, wenn du immer wieder dich entscheiden musst, was will ich jetzt hören, das ist total anstrengend, da hast du ja gar keine Zeit für und auch keinen Nerv für. Wir machen das noch am ehesten, weil wir halt so krass in der Materie drin sind. Aber die meisten wollen das ja gar nicht. Man denkt halt, man würde das wollen, aber eigentlich will man das nicht. Ja. Siehst du ja auch letztlich an Netflix und Amazon und Maxdome und wie sie alle heißen, die leben ja letztlich auch nur davon, dass sie ein gutes Management haben sozusagen, was sie dir vorschlagen, was du gucken sollst, was es gibt und so, weil sich da jetzt irgendwie einfach durchklicken oder den Film suchen, den man sehen will, das ist super kompliziert und das ist so, dann musst du dich schon wieder entscheiden, will ich das jetzt gucken und so. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, es fehlt bei Netflix so eine Funktion und die heißt wirklich Zappen. Also, das ist einfach was läuft. Das lineare TV beziehungsweise so rein implementieren, dass du einfach Netflix anmachst und machst so einen Sender an und du kannst ja dann jedes Mal sagen, ach okay, das klingt ganz interessant, ich möchte es mal von Beginn angucken. Aber dass einfach mal was läuft, fehlt bei Netflix noch. Ich habe nämlich häufig das Problem, dass ich so denke, ich klicke mich da durch tausende Dokus und alles durch und denke mir so, boah, will ich das jetzt gucken? Puh, will ich?
Ja, ich kenne, glaube ich, jeder. So.
Ja, würde es einfach laufen, würde ich wahrscheinlich dranbleiben.
Ja. Ja, kann sein. Also das gibt es auf jeden Fall eine Ähnlichkeit zwischen Spotify und Netflix, aber einfach, weil das beides algorithmenbasierte Auswahlentscheidungen sind, oder?
Ja.
So, ich würde sagen, wir haben jetzt knapp 50 Minuten aufgenommen. Wollen wir noch ein kurzes neues Thema anschneiden?
Ja, wir können noch ganz kurz über einen guten Freund von mir sprechen, Jan Laik. Der hatte.
War das jetzt ironisch gemeint oder?
Nee, gar nicht. Verstehe mich sehr gut mit dem.
Ja, ja. Es hört sich so ironisch an.
Nein, überhaupt nicht. Nicht, dass es einer falsch versteht. Ja. Ich meine, ich arbeite mit ihm zusammen. Ich mache seine Mixdown und Mastering mache ich von seinen Tracks. Also.
Ja.
Den neuesten Tracks, Lykender, wie das heißt, also die sind bei mir gemischt und gemastert worden. Also,
okay.
Da nichts falsch verstehen. Und sehr, sehr angenehmer Geschäftspartner, muss ich sogar sagen.
Ja, so, dann lass mal das neue Thema jetzt anschneiden.
So.
Genug Lob auf Jan Laik, so.
Nee, gerade weil er ja so ein streitbarer Charakter ist, muss ich das einmal sagen. Also in dem Bereich hatte ich gar kein Problem bis jetzt. So, er hatte geschrieben bei Facebook, ich lese es einfach mal vor, ich muss so unfassbar vielen DJ-Blasen entfolgen. Alle im Superstar-Modus, aber für 100 Euro auf der Airbeat auflegen. Und ich dachte damals, Barkeeper im Puff und du kannst alle, und du kennst alle Nutten. Den letzten Spruch habe ich nicht so ganz verstanden, aber.
Ja, vor allem müssen wir das piepen, glaube ich, sonst sind wir jetzt hier wieder explicit.
Also, ja, klar. Also was er da anspricht ist, dass wenn man bei Instagram und so weiter vielen, wie sagt man das, Nachwuchs, ja, weiß nicht, manchmal sind die auch gar nicht so jung, noch nicht so big Names der Szene folgt und so, dann hat man häufig das Gefühl, die Stories und so, die man so sieht, sind immer so, ja, ich bin jetzt hier auf dem Festival, jetzt fahre ich darüber und das wirkt immer alles so, wie soll man das sagen? Also viele wirken größer, als sie vielleicht sind.
Ja, möchte mehr Schein als Sein.
Ja.
Ich kann das da voll nachvollziehen, was der Jan da äußert. Also auch sozusagen, wenn man mal einen Schritt weiter zurücktritt und das ein bisschen aus dieser Metaebene betrachtet, ist das schon so eine Krankheit, an der die Szene leidet. Dass da eine auf dicke Hose gemacht wird und dass da ich bin der Superstar, und aber sobald man mal hinter die Kulissen guckt oder hinter die Fassade schaut, ist da nicht wirklich viel hinter. So, ne? Das ist ist bei so vielen Acts und DJs ist das doch so. Der eine DJ, das wäre jetzt auch ein lustiges Thema, glaube ich, für unseren Basti hier. Der eine DJ hat super viele Bookings und du denkst, der ist der Megastar, aber dann erfährst du, dass der für 200 Euro losgeht und einfach jedes Booking annimmt, wo alle anderen sagen, nee, dafür fahre ich nicht, verlasse ich nicht das Haus. Ne? Also das mehr Schein als Sein.
Oder, ist halt die Frage, ob am Ende diese Rechnung aufgehen kann. Also das heißt, wenn du lang genug so getan hast, als ob du es dann am Ende vielleicht sogar wirst, was du vorgegeben hast zu sein.
Also ich glaube, das ist eine Illusion. Also diese Festivals, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es gibt ja unendlich viele Festivals mittlerweile. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von den ganz großen wie Airbeat One oder Peruka.
Nee, sondern es gibt ganz, ganz viele. Sagen wir mal auch hier zum Beispiel das Panama hier in Bonn, ne? Was dann so mit, ich weiß es gar nicht, 10.000, 15.000 Besuchern halt, ne?
Ja, genau. Oder noch kleiner. Also die mit 2.000, 3.000, 4.000 Besuchern leben. So regionale kleine Festivals, die sind dann manchmal auch nur einen Tag oder so. Und da legen dann nachher 90% der DJs einfach umsonst auf, weil der Veranstalter sagt, hier, du kannst bei mir auflegen, dann schreibe ich dich auf einen Flyer drauf, dann hast du ein paar Fotos für Instagram, kannst ein bisschen angeben, ist eine super Promotion für dich. Und das sieht dann so auf den ersten Blick nach Win-Win-Situation aus. Mhm. Aber im Prinzip gewinnt nur der Festivalveranstalter, weil der vielleicht sogar einen talentierten DJ kriegt, der aber umsonst auflegt. Und eventuell sogar seine 5 Freunde noch mitbringt, die dann Eintritt bezahlen müssen. Ja, ist so. Und dass danach, wenn du bei so einem Dorffestival aufgelegt hast, das Perukaville anruft und fragt, ey, du hast ja hier in Buxtehude aufgelegt, willst du bei mir auch auflegen? So, das passiert einfach nicht. Ja? Ja. Das wird nicht passieren. Und ich glaube, da spricht Jan auch ein bisschen, also das spricht Jan halt so an. Und ich glaube, da hat er auch recht.
Okay, jetzt hat er das Airbeat angesprochen. Airbeat Festival ist es, in was für einer Größenordnung kann man das sehen?
Das Airbeat One Festival ist eines der größten Festivals in Deutschland für elektronische Musik.
Okay.
Vielleicht so Nummer 2 nach Perukaville.
Okay. Ja.
Gibt es schon Ewigkeiten.
Also die haben wahrscheinlich auch unfassbar viele Stages auch, ne? Also es wird wahrscheinlich auch wieder ein starkes Gefälle einfach geben von Mainstage, Hardwell, der da auflegt, bis hin zu eben der Viertbühne, ne? Also.
Ja, genau. Also das sind ja auch meistens die Slots, die dann vergeben werden. Also das ist dann die dritte Bühne und dann der erste Slot oder sowas, ne? Mhm. Und da will dann der Festivalveranstalter, okay, da spare ich dann irgendwie eine richtige DJ-Gage und dann vergebe ich das entweder an jemand, der das umsonst machen würde, oder Klassiker ist auch halt über einen Contest, und der Contest-Gewinner liegt dann auf. Das hatten wir, glaube ich, aber in der letzten Folge schon mal.
Ja,
oder vorletzten Folge, ja. Das ist halt auch so der Klassiker, ne? Und dass dann viele sich da eigentlich zum Horst machen und dann sagen, ey, ich leg hier auf dem und den Festival auf, aber in Wirklichkeit umsonst auflegen, ist dann halt ein bisschen peinlich. Jetzt kann ich noch mal einmal kurz den Bogen zur letzten Folge schlagen. Da habe ich ja erzählt, wie ich in Ungarn da beim Balaton das Festival gemacht habe.
Ja.
Das haben wir natürlich auch mit Gage gemacht, also und zwar eine vernünftige Gage. Das war jetzt nicht so, dass wir da umsonst oder so aufgelegt haben. Hier, ihr könnt Vorprogramm von Axwell & Grosso machen, aber umsonst, dann hätten wir es auch nicht gemacht.
Ja,
Hätten wir nicht angenommen. Also einfach aus Prinzip nicht so. Und die haben dann, oh Wunder, eine ganz vernünftige Gage bezahlt. So eine Gage, die ein Festival in der Größenordnung würdig ist.
Ja.
Für so ein Vorfakt. Und dann ist alles cool so, ne?
Ja, manchmal.
Man darf das auch nicht vergessen. Also wenn so ein Festival, keine Ahnung, 80 Euro für so ein Ticket nimmt oder so und dann sind dann halt 5000 Leute da, dann ist da auch schon ein bisschen was in der Kasse. So.
Ja,
und dann so ein DJ da noch.
Ja, Getränke nicht vergessen. Ne?
Genau, die ganze Gastro kommt noch dazu. Ja. Auf jeden Fall, ob du dann umsonst auflegst oder ob du dem DJ dann noch vielleicht 400, 500, 600 Euro gibst oder so, das ist drin eigentlich in der Regel.
Ja, ja. Ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen das, das jetzt ist halt wieder die Frage, ne? Jetzt sagt der eine, ich muss jetzt mal standhaft bleiben, ne, ich leg da nicht auf für umsonst, ich will meine 400, 500 Euro, aber der kann ja dann sicher sein, dann sagt das Festival halt, ja gut, den nächsten finde ich ja, der das für umsonst macht.
Ja, dann soll es aber der Nächste machen. Also dann soll der Nächste sich zum Trottel machen. Das ist einfach so. So musst du denken. Ja, ja, musst du auch ein bisschen selbstbewusst sein, dann ist das einfach so, ne?
Ja.
Und wie gesagt, also wenn du da der erste DJ auf der fünften Stage bist, der da irgendwie dann auflegt, das interessiert später keinen Schwanz. Das ist eher sogar noch peinlich, wenn man danach haben will, ey, wenn
du dich dann bewirbst. Dann die Insta-Story.
Ja, aber wenn du dich dann nachher bewirbst beim größeren Festival und sagst, ey, ich habe damals hier auf dem kleinen Festival habe ich da aufgelegt und dann, das ist einfach, das bringt auch nichts, das bringt dich nicht weiter. Ne? Also was dich weiterbringt ist, mach Musik und sieh zu, dass die Musik erfolgreich ist, dann kriegst du auch vernünftige Bookings. Das ist halt immer so der Schlüssel zum Erfolg.
Mhm.
No.
Wir müssen noch zwei Tracks in die Playlist packen, ja, ne?
Ja.
Ich hätte was, du hast auch was, ne?
Ja, fang nochmal an.
Ja, und zwar habe ich mir überlegt, ich hätte gerne Nicky Romero mit Champion Sound.
Ah, okay, ja.
So, und
ist
zwar...
Ist gar nicht so alt. Ja.
Nee, ist gar nicht so alt. Und ich muss sagen, ich kann, also, was ist das für eine Musikrichtung, würdest du sagen? Kennst du den Track?
Der ist 2017 rausgekommen. Ich habe ihn jetzt aktuell nur so grob immer. Das ist dieses, so Groovehouse-mäßig, ne?
Ja, ja, ja. Also es ist so eine Mischung aus irgendwie Big Roomig schon, aber Drop ist halt mit so einem super schnellen Percussion-Sound so und
so 16.
Ja, ja. Und ich finde einfach, pusht gnadenlos. Also wirklich, vom Sound ist krass, also ist richtig cool. Und ich würde mir mehr wünschen, auch so, wenn dann schon, also ne, ich weiß ja, auf so Festivals ist halt immer mein Problem häufig, dass einfach zu viel gebreakt wird. Die ganze Zeit immer irgendwelche Breaks und dann aber auch zu bekloppt gedroppt, also mit so völligen Dubstep-Sounds und Trap-Zeug und so. Und so groovige Sachen, damit kriegst du mich einfach immer. Also diese Nummer finde ich, der Drop, der haut, das ist einfach Champion-Sound. Ich finde, der Name passt auch gut.
Okay, ja. Ja, ich habe folgenden Song. Und zwar habe ich gehört, dass du heute Geburtstag hast.
Ja, Flo. Das stimmt.
Ja, also jetzt herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Dankeschön.
Und zwar hätte ich gerne dann von Stevie Wonder Happy Birthday.
Auf Nein! Man merkt voll, dass du DJ in der Großraumdisco bist.
Habe ich noch nie gespielt, die Nummer da.
Ne?
Nee, ich spiele dann immer... wie heißt die noch? So eine It's My Birthday. It's My Birthday heißt die nochmal. Genau, warte mal. Von wem ist denn die eigentlich noch?
Aber gehört doch zum Repertoire dazu, oder? Dass du um 0 Uhr irgendwelche Geburtstag oder machst du das nicht?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. It's My Birthday von Will.i.am und Cody Wise.
Also schon. Ah.
Das ist ein bisschen so für die Kinder. Das, ja.
Oder so 50 Cent. It's My Birthday.
Ja, genau so geht die ungefähr, die noch. Aber der Klassiker ist trotzdem die Stevie Wonder Nummer.
Ja, klar.
Und aus dem Jahr 1980, glaube ich. Wie alt bist du denn geworden, wenn man fragen darf?
33. Oh, schöne Zahl.
Ja.
Ja, jetzt, ich wurde auch direkt heute Morgen schon gefragt, so, und wie fühlst du dich? Da habe ich gesagt, besser als letzte Woche. Da war ich nämlich scheiße krank. Also,
ja, ich packe mich jetzt auch gleich wieder hin hier.
Ja.
Auf jeden Fall, dann feier deinen Geburtstag. Schön, dass du übrigens heute aufgenommen hast. Finde ich ja richtig cool.
Ja, ich muss sowieso den ganzen Tag jetzt noch arbeiten, aber heute Abend kommen ein paar Freunde vorbei und wir essen zusammen und ja, das wird schon sehr, sehr schick.
Hört sich gut an, ja. Wollen wir noch kurz versprechen, wollen wir das Versprechen mal ablegen hier, dass wir zur nächsten Woche auch eine Patreon-Folge am Start haben. Dann setzen wir uns so selber unter Druck sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ich muss unter, ich kann unter, nur unter Druck tue ich was.
Ja. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir auch mal über Musik sprechen, also über Songs, und zwar detaillierter in dem Podcast. Und das können wir da auch machen. Also wir können hier immer schlecht Musik abspielen, weil der Podcast wird ja auch auf öffentlichen Plattformen, keine Ahnung, YouTube oder so weiter veröffentlicht und nicht, dass es dann nachher gesperrt wird.
Ja.
Und die Patreon-Folgen, die sind ja hinter einer Paywall sozusagen, und da können wir das machen.
Und dann darf ich auch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen, habe ich gehört. Genau,
ja, dann machen wir. Also dann, wir sprechen mal ein bisschen detaillierter über Songs, nehmen die ein bisschen auseinander und vielleicht auch für die Produzenten unter euch dann ein bisschen interessanter alles. Und
cool, freue ich mich drauf.
Gucken einfach mal, genau. Also nächste Woche kommt da mit Sicherheit was. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
Ja, ich wünsche euch allen auch einen angenehmen Tag. Feiert meinen Geburtstag und macht's gut.
Alles klar. Ciao, ciao.
Tschüss.